Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Ja, allen, die sich jetzt neu zugeschaltet haben hier auf Radio Maria, ein herzliches Grüß Gott, einen guten Morgen. Jetzt hören Sie Lebenshilfe. Es geht heute um das Thema psychisch krank. Was nun? Und unser Referent ist ein Theologe und Lebensberater, Magister Ewald Kreuzer. Grüß dich, Ewald.
Servus, liebe Michaela und Shalom aus Steyr in Oberösterreich.
Ja, du grüßt uns mit Shalom, weil du bist noch ganz voller Begeisterung. Du warst in Israel?
Ja, ich bin erst vor wenigen Tagen vom Heiligen Land zurückgekommen. Wir hatten dort eine Arbeitskonferenz des Franziskanischen Säkularordens, dem ich auch angehöre. Wir haben viele persönliche Begegnungen mit Menschen im Heiligen Land gehabt, mit unseren Brüdern und Schwestern, etwa in Bethlehem. Aber wir waren auch Gast beim lateinischen Patriarchen in Jerusalem, der uns sehr eindringlich um das Gebet für den Frieden in Israel gebeten hat. Es ist ja ein Land, in dem Menschen aus allen Nationen und verschiedenen Kulturen versuchen, in einem friedvollen Weg miteinander zu leben. Und ich denke, das ist auch gerade für uns Franziskaner ein großes Anliegen. Und der Gruß Shalom deckt sich ja genau mit dem italienischen Wort Pace e Bene, Frieden und alles Gute. Und das ist auch der Wunsch gleich am Beginn dieser Sendung für alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Wir haben ja heute dieses Thema psychisch krank, was nun? Und wenn ich so aus dem Fenster meines Zimmers hinausblicke, dann sehe ich gerade, wie sich der Nebelschleier langsam lichtet und wie die Sonne so durchbricht. Und ich denke, das ist auch ein Symbol und ein Spiegelbild auch unseres seelischen Lebens. Es gibt manchmal dunkle Zeiten, wo wir nicht recht weitersehen, was die Zukunft bringt. Und dann taucht wieder ganz überraschenderweise ein Lichtblick auf, der uns wieder weiter nach vorne bringt. Schwester Michaela hat es bereits erwähnt, ich bin auch diplomierter Lebensberater und ich bin auch Obmann des Vereines Pro Homine, der sich der Beratung und der Begleitung von psychisch kranken Menschen annimmt. Wir bieten dazu in Oberösterreich im Zentralraum der Städte Steyr, Linz und Wels begleitete Selbsthilfegruppen an für Menschen, die an Depressionen leiden und auch für deren Angehörige. Und da möchte ich gleich zu Beginn allen Hörerinnen und Hörern eine interessante Website empfehlen, wenn Sie mitschreiben möchten, www.pro-homine.at. Das ist die Homepage unseres Vereines, auf der Sie wertvolle Informationen speziell auch zum Thema Depression finden können. Ich habe am 7. Oktober im Dominikanerhaus in Steyr auch einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Ich habe damals mit PowerPoint-Präsentation auch einige Schaubilder zeigen können. Das geht natürlich in dieser Radiosendung nicht. Ich möchte mich aber doch inhaltlich an diesen damaligen Vortrag halten. Die heutige Sendung habe ich mir so gedacht. Im ersten Teil möchte ich gerne mit Ihnen den Fragen nachspüren, was heißt eigentlich psychisch krank? Was heißt psychisch gesund? Wann ist ein Mensch krank? Wann ist er gesund? Welche Diagnosen sind da hilfreich und wie können psychische Störungen behandelt werden? Im zweiten Teil möchte ich dann auf zwei Themen eingehen, die besonders bei uns in Österreich auch leider immer sehr aktuell sind. Es leiden sehr viele Menschen an Depressionen und es gibt dann auch dieses Thema Suizid, Selbsttötung, das auch mit einem großen Tabu in der Öffentlichkeit noch behaftet ist. Im dritten Teil der Sendung können Sie dann selbst, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in die Sendung einbringen. Es ist ja eine Live-Sendung und Sie können dann Ihre Fragen oder auch Ihre Erfahrungen mitteilen und die Moderatorin wird Ihnen zu gegebener Zeit auch die Telefonnummer mitteilen. So möchte ich also zu Beginn den Fragen nachspüren, was heißt eigentlich psychisch krank? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir auch sozusagen das Gegenstück von Krankheit, nämlich Gesundheit, beleuchten. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO hat einmal folgende interessante Definition von Gesundheit gegeben. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Diese Definition hat einige große Vorteile. Es wird die Gesamtheit des Menschen, die Ganzheitlichkeit ins Auge gefasst, also nicht nur den Bereich der Körperlichkeit, sondern auch das geistige und soziale Wohlergehen. Und Gesundheit wird nicht definiert als die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen, sondern als einen positiven Zustand. Der Nachteil dieser Definition, die sehr idealistisch ist, ist das Wort vollständig. Denn Hand aufs Herz, wann fühlen wir uns vollständig körperlich, geistig und sozial wohl? Das ist eher ein Ideal, dem wir nur sehr schwer entsprechen können. Es gibt auch noch andere Definitionen von Gesundheit. Es sind heute sehr viele Menschen in Pflege. Das ist möglich, weil die Lebenserwartung höher geworden ist, die medizinische Versorgung sehr gut. Und hier lautet etwa eine Definition von Gesundheit, wenn ein Mensch selbstständig die Aktivitäten seines Lebens auch leisten kann. Also Selbstständigkeit als ein Hauptkriterium für Gesundheit. Es gibt noch aus dem Bereich der Bildungs- und Sozialwissenschaft eine Definition von Gesundheit. Da lautet es so: Gesund ist ein Mensch, wer mit den eigenen Möglichkeiten und Zielvorstellungen sich auch mit den äußeren Lebensbedingungen verbinden kann. Also wenn es einem Menschen möglich ist, die Herausforderungen des Lebens mit seinen eigenen Ressourcen auch bewältigen zu können. Das ist nicht immer einfach, aber doch ein erstrebenswertes Ziel. Ganz interessant finde ich die sogenannte Salutogenese. Was versteht man da darunter? Es ist die Wissenschaft von der Entstehung der Gesundheit. Meistens spricht man ja immer von Krankheit. Man spricht von Krankenhaus, von der Krankenkasse, von der Krankenschwester. Bei der Salutogenese wird das Ganze umgedreht und man legt den Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit und geht der Frage nach, welche Faktoren führen denn zur Entstehung und besonders auch zur Erhaltung von Gesundheit. Da fällt mir ein, im alten China wurde ein Arzt nur dann bezahlt, solange ein Mensch gesund gewesen ist. Wenn dieser Mensch krank wurde, wurden die Zahlungen an den Arzt eingestellt, weil er ja praktisch das Ziel der Gesundheitserhaltung nicht erreicht hat. Das wäre auch ein nachdenkenswertes Modell für unser Gesundheitssystem. Nun, wenn wir davon ausgehen, dass in jedem von uns es gesunde und kranke Anteile gibt, dann müsste man vielleicht etwas überspitzt formulieren. Ganz gesunde Menschen gibt es nicht. Es gibt vielleicht nur nicht ganz gründlich untersuchte Menschen. Jeder Mensch ist also sowohl gesund als auch krank. Und Gesundheit ist einfach ein Prozess, auf den man sich hin bewegt. An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Ihnen ein sehr interessantes Buch empfehlen, das mir untergekommen ist. Zunächst ein Zitat aus dem Buch und dann gebe ich Ihnen die Angabe dieses Buches. Das Zitat lautet folgendermaßen, es stammt vom Autor Manfred Lütz, einem Psychiater, und er schreibt im Vorwort dieses Buches: Wenn man als Psychiater und Psychotherapeut abends die Nachrichten sieht, ist man regelmäßig irritiert. Wenn ich im Krankenhaus mit rührigen Demenzkranken und sensiblen Schizophrenen zu tun habe und am Abend die Nachrichten sehe mit Kriegshetzern, Wirtschaftskriminellen und Egomanen, dann denke ich mir schon manchmal, vielleicht behandeln wir die Falschen. Unser Problem sind nicht die Verrückten, Unser Problem sind die Normalen. Wenn Sie aufgrund dieses Zitates nun neugierig auf dieses Buch geworden sind, dann darf ich Ihnen den Autor und den Buchtitel mitteilen zum Mitschreiben. Manfred Lütz. Das Buch heißt Irre, Rufzeichen, eine heitere Seelenkunde. Untertitel, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Erschienen ist das Buch im Goldmann Verlag bereits in der 15. Auflage, also eine sehr große Nachfrage. Dieser Manfred Lütz ist nicht nur Psychiater und Psychotherapeut, er ist auch Theologe und sogar Kabarettist, denn er kann mit einem großen Schuss Humor auch durchaus ernste Themen des Gesundheitswesens auch erläutern. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie sich gefragt, wie kommt es, wenn ich in einem anderen Land erkranke, dass ich genauso behandelt werde wie in meinem Heimatland? Der Hintergrund ist, es gibt auf der ganzen Welt eine sogenannte internationale Klassifikation aller Krankheiten. In Kurzbuchstaben ist die Abkürzung ICD, das kommt vom englischen International Classification of Diseases. Und jeder Arzt auf der ganzen Welt hat so eine Klassifizierung und kann dann alle Krankheiten, besonders auch die psychischen Erkrankungen, nach dem gleichen Modell auch behandeln. Sie können sich vorstellen, dass das ein sehr dickes Nachschlagewerk ist, denn es gibt ja sehr viele Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten. Und hier sind auch sehr viele psychische Krankheiten aufgelistet, aber dieses ICD bietet eben die Garantie, dass jeder Mensch bestmöglich nach den bisherigen Erfahrungen der Medizinwissenschaft auch behandelt wird. Noch eine wichtige Sache betrifft die Diagnostik. Diagnosen zu erstellen sind wichtig, nicht nur im körperlichen Bereich, sondern auch im seelischen Bereich. Es gibt freilich eine Schwierigkeit dabei, ein körperliches Leiden lässt sich sehr schnell mit einer Röntgenaufnahme, mit einer CT-Aufnahme, mit einem EKG feststellen. Während im psychischen Bereich besteht die Diagnose vor allem auch in einem Gespräch mit dem Therapeuten, mit dem Arzt. Anhand dieses Gespräches kann man dann bestimmte psychische Erkrankungen auch feststellen oder aufgrund eines Verhaltens eines Menschen. Vor mir liegt ein Zeitungsausschnitt, der eine besondere Dramatik auch wiedergibt. Der Titel lautet dieses Artikels: Wegen Angststörungen eigene Wohnung in die Luft gesprengt. Und es wird berichtet von einem 27-jährigen jungen Mann, der in seiner Wohnung mit Benzin Feuer gelegt hat. Alle waren sehr erstaunt, und als man dem nachging, warum das überhaupt geschehen ist, heißt es, der psychisch kranke Mensch sagte nur, dass er nicht mehr zurück in seine Wohnung wollte und Angstzustände habe. Also es können auch psychische Erkrankungen wirklich zu sehr schweren Auswirkungen führen, die einem nicht nur selbst treffen, sondern auch gefährlich sein können für die Umwelt. Und daher ist eine Diagnostik und eine medizinische Behandlung auch sehr wichtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es ist Zeit für etwas Musik, dass Sie über das Gehörte noch einmal reflektieren können. Im zweiten Teil möchte ich dann, wie gesagt, auf Depression und Suizid dann noch näher eingehen.
Liebe Freunde und Hörer von Radio Maria Österreich, Sie haben eingeschaltet hier bei der Lebenshilfe, heute zum Thema psychisch krank. Was nun mit Magister Ewald Kreuzer?
Ich habe im ersten Teil der Sendung über Gesundheit und Krankheit gesprochen und darauf hingewiesen, dass es bei den Medizinern einen internationalen Katalog gibt, den ICD, wo alle Krankheiten, auch alle psychische Krankheiten beschrieben sind und wie sie diagnostiziert und behandelt werden können. Um einige zu nennen, es gibt die ganzen Suchtabhängigkeiten, die Spielsucht, die Medikamentenabhängigkeit, Angststörungen, es gibt Depressionen, Psychosen, Schizophrenie, es gibt also eine ganze Palette. Die Frage ist, gibt es typische Eigenschaften, die auf alle psychische Störungen zutreffen? Und zwar unabhängig, um welche psychische Erkrankung es sich genau handelt. Und diese Eigenschaften gibt es tatsächlich. Ich habe 5 solche gefunden. Das erste ist, psychische Störungen können mit dem eigenen Willen nur eingeschränkt gesteuert werden. Ich kann mir zum Beispiel nicht selber sagen, ich habe jetzt keine Depression oder ich falle in keine Psychose oder ich habe keine Angst. Das ist dem eigenen Willen weitgehend entzogen. Das zweite Kriterium, psychische Störungen sind von lang anhaltender Dauer. Also eine kurzfristige Verstimmung, wie wir sie ja des Öfteren in unserem Leben erfahren, ist noch keine psychische Störung, sondern das muss schon einen längeren Zeitraum hinweg anhalten. Das dritte Kriterium, psychische Störungen verursachen Leiden. Das heißt, der Mensch, der diese psychische Störungen hat, leidet darunter. Die Lebensqualität ist vermindert und eingeschränkt. Man kann auch sagen, durch das Verhalten des Erkrankten leidet auch die Umwelt. Und das ist schon das vierte Kriterium. Psychische Störungen beeinträchtigen das Leben. Und zwar im Beruf. Man kann selber vielleicht nicht mehr die aufgetragenen Arbeiten erfüllen. Das Verhältnis zu den Arbeitskollegen ist belastet. Aber auch die Partnerschaft, die Familie, die Beziehungen zu Freunden leiden sehr stark unter psychischen Störungen. Und ein fünftes Kriterium, psychische Störungen sind nicht selten lebensgefährlich, wenn wir etwa an die Erkrankung der Magersucht denken oder eben an das Thema Suizid, Selbsttötung. Ich möchte nun aus der weiten Palette der psychischen Störungen die Depression herausnehmen, weil bei uns in Österreich sehr, sehr viele Menschen darunter leiden. Ich möchte jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht mit Zahlen konfrontieren, aber ganz erschreckend ist es, dass 43% der an Depression Leidenden keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist doch sehr erstaunlich. Fast jeder Zweite ist in seiner Depression unbehandelt. Und viele sagen, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen sind, fachliche Hilfe aufzusuchen, weil sie sozusagen ihren Zustand vielleicht sogar als normal empfunden haben. Das ist aber leider nicht nur in Österreich so. Ich habe vor kurzem die neueste europäische Studie gelesen und die besagt, dass mehr als jeder dritte EU-Bürger mindestens einmal im Jahr an einer psychischen Störung auch leidet und dass auch nur ein minimaler Prozentsatz adäquat auch behandelt wird. Dabei ist es gerade bei der Depression möglich, sie sehr gut zu behandeln und sogar zu heilen. Wir sprechen heute von einem 3-Säulen-Modell, wie man eine Depression auch behandeln kann. Ich habe in früheren Sendungen beschrieben, wie man eine Depression erkennen kann. Heute möchte ich mich konzentrieren auf die Behandlung von Depressionen. Und dieses 3-Säulen-Modell sieht folgendermaßen aus. Erstens, in der Akutphase einer Depression ist es wohl unumgänglich, dass man auch Medikamente einnimmt. Die Medikamente heißen Antidepressiva und sie wirken allerdings anders als andere Medikamente. Was meine ich damit? Damit die Antidepressiva zur vollen Entfaltung kommen, ist es notwendig, dass man sie 2 bis 3 Wochen kontinuierlich einnimmt, ehe man dann die erste effektvolle Wirkung verspüren kann. Das ist schon einmal ein großes Hindernis, denn wenn man ein, zwei Wochen Tabletten nimmt und man spürt keine Wirkung, ist man sehr stark versucht, sie sofort abzusetzen. Das soll man nicht tun. Also Geduld, 2, 3 Wochen die Medikamente bis zur Erstwirkung einmal einnehmen. Das Zweite ist, diese Medikamente soll man über einen längeren Zeitraum nehmen. Manche sprechen von 6 bis 8 Monaten, in Absprache jeweils natürlich mit dem Arzt oder mit der Ärztin. Und das dritte Problem dabei ist, dass man nicht der Versuchung erliegt, die verordnete Dosis zu verändern. Also es kann sein, dass es einen wieder besser geht und man glaubt dann, hurra, man ist über den Berg und man setzt die Medikamente entweder ganz ab oder man verändert die Dosis. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut und dann kommt leider wieder ein großer, tiefer Absturz. Also bei den Medikamenten soll man sich wirklich in Absprache mit dem Arzt an die verordnete Dosis halten, jede Veränderung nur in Rücksprache mit ihm. Das zweite Säulenmodell ist die Psychotherapie. Medikamente alleine wären wohl noch zu wenig, sondern man kann mit verschiedenen therapeutischen Behandlungsmethoden eine Depression auch wieder sehr gut ausheilen. Da gibt es die Musiktherapie, die Gesprächstherapie, die Ergotherapie, also die Arbeitstherapie, die Schreibtherapie. Es gibt also eine Fülle von Möglichkeiten, wo man sozusagen langsam wieder festen Boden unter den Füßen gewinnt. Und das dritte Säulenmodell ist dann die sogenannte Soziotherapie. Das heißt, ich schaue mir auch mein Umfeld an, zum Beispiel beruflich, was mache ich? Bin ich vielleicht in einer überfordernden Situation? Kann ich beruflich etwas verändern, dass ich etwa in Teilzeit gehe oder mir ein anderes berufliches Feld aussuche? Kann ich meinen Lebensstil ändern, verbessern, dass ich zu mehr Lebensqualität komme? Oder wie schaut mein Freundes-, mein Familienkreis aus? Kann ich hier vielleicht etwas ändern? Oder, und da schließt sich der Kreis, was ich zu Beginn auch der Sendung erzählt habe von unserem Verein Pro Homine, kann ich mich vielleicht einer Selbsthilfegruppe anschließen, mit Personen mich austauschen, die an einer ähnlichen psychischen Störung auch leiden. Also ich denke, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, in der ich auch mit einer Depression leben kann, in der ich mich sozusagen wieder mit meiner Lebensqualität auseinandersetzen kann und sie verbessern kann. Ich möchte nun einige Tipps und Empfehlungen abgeben für Betroffene, aber auch für Angehörige. Man soll bei einer Depression nichts hinunterschlucken. Depression heißt ja Niedergeschlagenheit, Niedergedrücktheit. Ich sage immer, eine Depression verlangt auch nach einer Expression, nach einem Ausdruck. Das heißt, wer an Depressionen leidet, kann, soll darüber auch mit anderen sprechen, sich austauschen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man auf andere Weise seine Gefühle zum Ausdruck bringt. Manche beginnen ein Tagebuch zu schreiben, was sehr hilfreich ist. Sie beginnen Texte, Gedichte sogar zu schreiben. Manche malen und zeichnen ihre Gefühle. Manche haben einen besonderen Zugang zur Musik, zum Singen, zum Tanzen. Und noch ein Mittel hat sich als sehr, sehr gut herausgestellt, kleine Wanderungen in der freien Natur zu machen. Das tut unserer Seele sehr gut. Man braucht kein Rezept vom Arzt dabei, es ist kostenlos. Und alleine sich schon in der Natur aufzuhalten, das tut uns Menschen eigentlich sehr gut, den sogenannten Gesunden und den sogenannten Kranken umso mehr. Noch ein paar Worte für Angehörige von depressiven Menschen. Denn sie sind ja auch mit betroffen und es ist vielleicht nicht immer einfach. Aber sie können eine große Hilfe und Stütze sein, indem sie depressiven Menschen Verständnis entgegenbringen. Geduld. Halten sie sich zurück mit sogenannten Ratschlägen, denn die tun oft sehr weh. Das Wort reißt sich zusammen. Das ist oft wie ein Keulenschlag für einen Menschen, der an Depressionen leidet. Was sie auch tun können und sollen, depressive Menschen zu erinnern, ihre Medikamente verlässlich einzunehmen, die Therapien in Anspruch zu nehmen, die Arzttermine wahrzunehmen. Vielleicht möchten sie einen depressiven Menschen sogar begleiten. Ich möchte nun das Thema Suizid auch noch anschneiden. Jährlich nehmen sich in Österreich über 1400 Menschen das Leben. Das sind mehr als durch Verkehrsunfälle umkommen. Und da möchte ich gleich zu Beginn auch eine wichtige Telefonnummer bekannt geben. Zum Mitschreiben auch 0810 977 155. Unter dieser Telefonnummer können Sie rund um die Uhr anrufen und Sie erhalten auch Empfehlungen, Tipps und vor allem finden Sie einen Menschen, der Ihnen auch zuhört, mit dem Sie sich aussprechen können. Zum Thema Suizid hat der bekannte österreichische Psychiater Erwin Ringel auch sehr viele Forschungen auch angestellt. Die Risikogruppen für Suizid sind besonders Menschen, die Alkohol, Medikamenten, drogenabhängig sind, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen, die vielleicht sozial isoliert, vereinsamt, alt sind, Personen, die sich in einer Krise befinden oder die schon einmal einen Suizidversuch auch gemacht haben. Der erwähnte Professor Erwin Ringel hat entdeckt, dass einem Suizid einige Signale vorausgehen. Und er nennt es das präsuizidale Syndrom. Was ist damit gemeint? Ein Mensch, der sich zunehmend eingeengt fühlt, der also mit dem Rücken zur Wand steht, der keine Zukunftsperspektive mehr vor sich hat, der ist besonders für Suizid gefährdet. Ein zweites Signal ist eine gehemmte Aggression. Ein Mensch, der Suizid beabsichtigt, ist meist ein ganz ein ruhiger und stiller. Das heißt, die Aggression richtet sich nicht nach außen, sondern eher gegen einen selbst. Und ein drittes Signal, Suizidfantasien. Menschen, die sich mit dieser Absicht tragen, selbst aus dem Leben zu scheiden, malen sich manchmal aus, in welcher Form sie das tun wollen, wie ihre Angehörigen darauf reagieren und so weiter. Ich möchte hier noch eine persönliche Erfahrung einbringen. Ich halte ja auch Verabschiedungsfeiern am Friedhof in meiner Heimatstadt. Und da kommt es mitunter vor, dass ich auch jemanden zu verabschieden habe, der selbst aus dem Leben geschieden ist. Und ich kann nur sagen, das ist für die Angehörigen besonders schmerzlich und traurig. Besonders auch dann, wenn etwa kein Abschiedsbrief vorliegt und niemand weiß, warum der Betroffene eigentlich sich selbst das Leben genommen hat. Es ist wirklich eine herzzerreißende, berührende Szene, wenn dann die alte Mutter die Hand auf den Sarg ihres toten Sohnes legt. Ich habe mir gedacht, liebe Mutter, du hast ihm das Leben geschenkt und er hat es sich selbst genommen. Das sind wirklich große Verzweiflungstaten und darum ist es sehr wichtig, dass man sehr aufmerksam seinen Mitmenschen gegenübertritt, dass man das Thema Suizid ruhig auch offen anschneidet. Wenn Sie das Gefühl haben, da trägt sich einer mit diesen Gedanken, sprechen Sie ihn an. Es wirkt oft sehr befreiend, wenn man etwa sagt, du, ich habe den Eindruck, du bist lebensmüde oder du hast ein Problem, kann ich dir in irgendeiner Weise beistehen, möchtest du mit mir darüber reden? Das wirkt oft wirklich sehr, sehr erleichtert und entlastend für den Betroffenen. Also menschliche Nähe anzubieten, ich denke, das ist etwas, was jeder Mensch tun kann und auch tun soll und wo wir auch Leben retten können. Vielleicht machen wir wieder etwas Musik und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, lade ich Sie ein, dass Sie anrufen, dass Sie vielleicht Fragen stellen oder auch Ihre persönlichen Erfahrungen einbringen.
Ja, und damit Sie anrufen können, muss ich Ihnen noch die Telefonnummer unseres Studios bekannt geben. Sie hören uns heute über das Studio von Amstetten und daher lautet Ihre Telefonnummer 074 72 23 685, 074 72 23 685. Und für alle, die von außerhalb Österreichs anrufen, 0043 74 72 23 685. So, eine erste Anruferin ist die Frau Friederike aus Baden. Bitte schön.
Grüß Gott. Mir hat das sehr gefallen, weil Sie genau das Richtige gesagt haben. Nicht die Kranken sind so gefährlich, als die Gesunden gefährlich sein können. Und die Ärzte schmeißen alle in einen Topf. Und zwar, es gibt eine seelische, durch seelische Verletzung, eine Schizophrenie. Und man muss feststellen, das können aber die Ärzte nicht glauben, dass das geheilt werden kann. Man muss feststellen, wenn diese Leute gestorben sind oder weg sind von dieser Person, dass sich der Zustand so verbessert und sogar eine Heilung vorkommt. Und die Ärzte können, nein, sie müssen krank sein. Sie waren früher krank, das gibt es nicht. Und wenn sich aber die Person auch ohne Pulver wohlfühlt, weil wenn man seelisch krank ist aus diesen Verletzungen, hat man so wahnsinnige Schmerzen, dass man Pulver nehmen muss. Und wenn man keine mehr braucht, dann ist sozusagen, hat man die Krankheit überwunden und kann gesund werden, wenn alles wegfällt, was diese Person verletzt hat und belastet hat. Das wäre meine Meinung.
Ja, vielen Dank für diese Erfahrung, die Sie da weitergegeben haben über seelische Verletzungen. Ich gebe Ihnen recht, dass so etwas geschehen kann und das dann auch zu einer psychischen Störung führen kann. Wir Menschen sind ja ganzheitliche Wesen, Körper, Geist und Seele. Die Medizin spricht von der Psychosomatik, das heißt, es können sich seelische Störungen, Verletzungen auch auf der körperlichen Ebene eben auswirken. Sie haben das Thema auch angesprochen von Verletzungen, die wir Menschen leider auch einander zufügen. Und ich denke mir, es ist ein sehr wichtiges und weises Ritual, auch wenn wir einander vergeben, Versöhnung. Ich denke da auch an das Ritual, das eigentlich in allen Religionen ist. Bei uns Katholiken ist es das Beichtsakrament. Ich bin jetzt, wie gesagt, in Israel gewesen. Ich war in Qumran, da hat es diese religiöse Gruppe der Essener gegeben. Die haben sich mehrmals am Tag rituell auch gewaschen, um auch von Fehlern, von Sünden sich zu befreien. Und ich denke, dieses Vaterunser-Gebet, das uns Jesus auch geschenkt hat, hat ja explizit auch diese Bitte um die Vergebung drinnen. Und zwar die Vergebung der eigenen Sünden. Das ist oft sehr, sehr schwer, dass man sich selbst auch vergeben kann. Ne? Und auch anderen Menschen, die einem etwas angetan haben. Aber ich gebe Ihnen wirklich recht, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man sich versöhnt, auch mit der eigenen Lebensgeschichte aussöhnt. Und das kann man auch sehr gut mit Ritualen machen. Da hat der Benediktiner Anselm Grün auch einige Bücher dazu geschrieben. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, und jetzt die Frau Liebhardt, bitte.
Ja, guten Tag. Ich möchte zu dem Thema sagen, ich habe den Eindruck, dass gerade Männer, die Depressionen haben und nicht aus sich herausgehen, also oft nach außen hin freundlich und nett sind und dann aber manchmal umso mehr aggressiv gegen Nähere vorgehen und diese wegstoßen und eigentlich gerade da Hilfe brauchen würden. Also es ist für den Angehörigen dann schwierig, wenn der Mann aggressiv ist, gerade im höheren Alter, und dass man dann trotzdem erkennt, dass er eigentlich Hilfe braucht. Danke.
Ja, ich danke Ihnen auch für diese sehr aufmerksame Beobachtung, die Sie da gemacht haben. Das Thema Männer und Depression, das ist wirklich ein sehr wichtiges. Ich mache die Beobachtung, dass zum Beispiel in den Selbsthilfegruppen, die unser Verein Pro Homine in Steyr, Linz und Wels anbietet, dass da zu einem überwiegenden Teil Frauen kommen. Frauen tun sich offensichtlich leichter, über ihre Gefühle offen und ehrlich zu sprechen. Da gibt es vielleicht bei vielen Männern so eine Hemmschwelle. Man hat immer noch den Eindruck, ein Mann muss so stark sein, so nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Es tut aber Männern auch gut, wenn sie miteinander reden. Und das muss nicht unbedingt bei Alkohol und am Stammtisch sein. Ich habe selbst mehrere Jahre eine Männer-Selbsterfahrungsgruppe geleitet. Und das war eine wunderbare Erfahrung für alle Männer, dass sie über ihr berufliches Leben, über ihre Beziehungen, über ihre Arbeit, dass sie sich austauschen können. Und wenn ein Mann das nicht kann oder eine gewisse Scheu hat, dann kann es schon vorkommen, dass er dann sehr unzufrieden, ja sogar aggressiv wird, dass das auch in Gewalt ausarten kann. Es gibt ja auch eigene Männerberatungsstellen, wo auch Empfehlungen und Therapien angeboten werden, dass man mit diesem Problem besser umgehen kann. Also ich kann jeden Mann nur sehr ermutigen, zu seinen Gefühlen zu stehen, sich auch auszutauschen. Und wie gesagt, unsere Selbsthilfegruppen stehen auch den Männern und Angehörigen offen dafür.
So, jetzt habe ich hier die Frau Ingeborg. Bitte.
Ja, grüß Gott. Ich möchte Folgendes gerne dazu beitragen. Es ist sehr schwierig, Menschen zu finden, die zuhören, beziehungsweise, wenn sie zuhören, dass sie unseres Vertrauens würdig sind, weil sie dann das irgendwo anders unpassend weitererzählen. Und ich finde, die eine wirklich gigantische Hilfe ist der Glaube und das Vertrauen, dass Gott mich liebt. Weil dann kann ich viele Sachen, die mir vielleicht durch den Kopf gehen würden, abstellen, weil ich ihn dann beleidige. Und diese Beziehung der Liebe ist dann aber auch heilend für schwierige Situationen, dass man dann wieder den Boden unter den Füßen hat und dann wirklich normal wieder weitergehen kann. Und da ist die Beichte und ein guter Priester ganz einfach ein Wunder, das uns geschenkt worden ist. Das wollte ich gerne dazu beitragen.
Ja, vielen Dank. Sie haben ein wichtiges Thema angeschnitten, auch einander aufmerksam zuzuhören. Ich war ja viele Jahre als Krankenhausseelsorger tätig und ich habe mir immer gedacht, der liebe Gott hat mir zwei Augen, zwei Ohren, aber nur einen Mund gegeben. Das muss wohl auch eine Bedeutung haben, dass ich also mit großer Aufmerksamkeit durch das Leben gehe, wahrnehme, was andere Menschen sagen, wie sie sich verhalten und selbst mit sogenannten Ratschlägen sehr zurückhaltend zu sein. Sie haben auch das Thema Glaube angeschnitten. Auch diese Erfahrung möchte ich unterstreichen. Es erzählen mir auch viele Menschen immer wieder, wie ihnen gerade in schweren psychischen Krisen der Glaube eine Stütze war. Mir persönlich liegt das Beten der Psalmen sehr am Herzen. Denn in diesen Psalmen des Alten Testamentes, da werden so viele Gefühlsbewegungen der Seele auch beschrieben, da finde ich mich immer drinnen. Sei es bei den Lobespsalmen, wenn ich einen guten Tag habe, oder sei es bei den Klagepsalmen, wenn mir einiges im eigenen Leben durch den Strich geht. Also ich denke, wir finden in der Heiligen Schrift sehr viele Gebete und Texte, die uns auch in schweren Krisen helfen und durchtragen können. Es kann natürlich auch sein, dass man aufgrund einer psychischen Erkrankung in eine Glaubenskrise fällt, dass einem plötzlich Gott ganz, ganz ferne erscheint und dass man mit vielen Fragen hadert. Warum passiert mir das jetzt? Wieso lässt Gott mich im Stich? Wieso spüre ich, fühle ich ihn nicht mehr? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, es tut einfach gut, wenn man auch Menschen hat, die für einen beten in dieser Situation, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist. Und ich denke, es ist auch eine sehr weise und schöne Einrichtung, dass wir bei unseren Gottesdiensten, bei den Fürbitten, hoffentlich auch immer die kranken Menschen einschließen, gerade Menschen, die sich in Not und in Bedrängnis befinden, dass wir sie auch gerade in dieser schweren Zeit für Sie im Gebet einfach mittragen. Und ich darf auch voll Freude berichten, dass es durchaus Heilungen gibt, ganz erstaunliche Phänomene, dass wenn Menschen wirklich aufrichtig mit Liebe im Herzen für einen Menschen um Heilung beten, dass Gott diese Gebete auch erhört. Der Evangelist Lukas sagt es uns ausdrücklich, bei Gott ist nichts unmöglich. Also Ich kann nur ermutigen, dass wir gerade auch Menschen, die sich in psychisch schweren Krisen befinden, mit unserem Gebet um Heilung auch begleiten.
Darf ich nochmal dich einladen, dass du die Telefonnummer sagst? Es haben jetzt schon bei uns im Hörerservice und auch bei mir schon Leute angerufen, die gesagt haben, das war viel zu schnell. Also jetzt darf ich alle Hörer einladen, dass sie sich jetzt Papier und Bleistift besorgen. Mhm. Wir werden dann am Ende der Sendung nochmals den Buchtitel nennen, den du von Manfred Lütz genannt hast und dann auch die Telefonnummer, aber vielleicht jetzt auch schon einmal, bitte.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Moderatorin der Sendung hat mich gebeten, dass ich noch die Telefonnummer, die ich erwähnt habe, wiederhole. Es ist eine Telefonnummer vom Bündnis für psychische Gesundheit, wo man sich hinwenden kann, wenn man also akute Probleme hat bzw. Suizidgedanken. 0810 977 155.
Und ich sage es jetzt nochmal ganz langsam. 0810 977 155. Ja, und dann hat mich noch eine Anruferin gebeten, dass ich ihr Anliegen vorbringe. Und zwar hat sie gesagt, sie hat einen Familienangehörigen, der ja auffällig psychisch krank ist. Ja, also er zeigt, sie sagt einige Symptome, sagen wir so. Aber er will sich nicht helfen lassen. Ja, also immer wenn man ihn darauf anspricht, blockt er ab und so, sagt sich selber, ja, wie kann man nur psychisch krank sein und wie und so weiter. Wie kann man mit so einem Menschen umgehen?
Soll ich das jetzt gleich leisten?
Ja, bitte. Wenn es möglich ist, ja.
Ja, freilich. Eine schwere Frage ist es, wie kann man Menschen helfen, die selbst sagen, sie brauchen gar keine Hilfe, die sich vielleicht selbst auch gar nicht als psychisch krank bezeichnen. Das ist wirklich in der Tat ein sehr großes Leid, besonders auch der Angehörigen, die ja merken, dem Menschen geht es nicht gut, sein Verhalten ist vollkommen verändert. Ja, es ist, muss ich zugeben, eine Herausforderung und es ist auch für mich sehr schwierig, hier eine Lösung anzubieten. Ich kann nur sagen, Geduld, die getragen ist auch von der Hoffnung, dass es einmal einen Augenblick gibt, wo dieser Mensch doch ansprechbar ist und dass man nicht nachlässt und durch Nähe und Zureden und Dasein immer wieder auch ausdrückt, ich lasse dich in dieser Situation nicht alleine. Ich begleite dich auch zu einem Therapeuten, zu einem Arzt. Ich gebe dir vielleicht ein Informationsblatt in der Hand, wo draufsteht, wohin du dich wenden kannst. Und dass man vielleicht sich selbst auch als Angehöriger in dieser schweren Situation einer Selbsthilfegruppe anschließt. Unsere Selbsthilfegruppen sind auch offen für Angehörige, denn wir wissen ganz genau, es ist für diese Angehörigen ungemein schwierig, mit einem Menschen zu leben, wo sie wissen, der hat Probleme und lässt sich aber nicht helfen. Dann tut es zumindest gut, dass man auf sich selbst achtet, denn sonst leiden am Schluss alle darunter. Ich kann Ihnen nicht sehr viel mehr sagen, aber mir ist es bewusst, es ist ein ungeheuer großes Leid, zuzusehen, wie es einem anderen Menschen vielleicht von Tag zu Tag schlechter geht. Ich kann Sie nur ermutigen, nicht nachzulassen, da zu sein, den offenen Augenblick abzuwarten, wo es doch möglich ist, mit ihm zu sprechen und ihn vielleicht zu bewegen, dass man ihn auch begleitet zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten oder auch zu einer Selbsthilfegruppe.
Ja, danke. Eine Anruferin habe ich noch, die Frau Gerd war aus Oberösterreich. Bitte.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Ich wollte Sie nur fragen, wenn die Leute oft sprechen, ja, das ist den und den schon in die Wiege gelegt worden, weil der Vater war schon so oder der ich kann man dann nicht mehr aus, also muss man dann mit dem Schicksal fertig werden. Zum Beispiel der Vater war Alkoholiker und dann sagen, ja, den ist das schon in die Wiege gelegt worden. Ist es dann, dass der mit dem leben muss? Das hört man oft, das ist denen in die Wiege gelegt worden.
Ja, dazu möchte ich Folgendes sagen. Wir Menschen sind nicht vorbestimmt, also weil der Vater das oder das gemacht hat oder die Mutter so oder so war, deshalb muss der Sohn oder die Tochter das gleiche Verhalten haben. Es gibt bei den psychischen Erkrankungen mehrere Faktoren, die zur Auslösung oder die Ursachen sein können. Ein Faktor, aber bitte nur ein Faktor, kann auch eine gewisse genetische Veranlagung sein. Aber es muss nicht zum Ausbruch kommen. Ich mache ein ganz simples Beispiel, weil vielleicht der Vater unter Fettleibigkeit gelitten hat, muss der Sohn oder die Tochter nicht auch dasselbe Phänomen haben. Also ich würde das mit Entschiedenheit zurückweisen, dass wir praktisch schon von Kindheit an vorbestimmt sind, dass wir uns gar nicht anders entwickeln können. Denn das würde ja bedeuten, dass ein Mensch keine Freiheit hat, dass er sein Leben nicht frei gestalten kann. Und ich denke, gerade Menschen, die zum Beispiel eine sehr schwere Kindheit gehabt haben, die haben sich dann oft hervorragend entwickelt. Vielleicht gerade aus dieser schweren Erfahrung heraus haben sie aus ihrem Leben etwas Gutes gemacht. Also noch einmal, lassen wir uns nicht festlegen, was vielleicht frühere Generationen für Erkrankungen gehabt haben. Es geht darum, hier und heute unser Leben zu leben.
Gut, danke, dass ich das weiß. Da werde ich jetzt.
Bitte.
Bin ich froh, danke.
Ja, das war auch schon ein nettes Schlusswort. Danke, lieber Ewald. Darf ich dich nochmals bitten um den Buchtitel und um die Telefonnummer für den Verein Bündnis für psychische Gesundheit?
Ja, also ich beginne mit der Telefonnummer für psychische Gesundheit. Das ist so ein Telefon, wo Sie rund um die Uhr anrufen können. Und zwar 0810 977 155. Hier können Sie also Rat und Hilfe rund um die Uhr bekommen. Der Buchtitel: Manfred Lütz, Irre, Rufzeichen, eine heitere Seelenkunde. Gibt dann noch den Untertitel: Wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Erschienen im Goldmann Verlag. Damit ich nicht ein falsches Bild vermittle, in diesem Buch, das ist ein Taschenbuch, das sich jeder leisten kann, werden durchaus alle psychische Erkrankungen genau beschrieben, die Diagnosen und auch die Behandlungen. Aber die rote Linie des Buches ist von großem Optimismus geprägt und auch durchaus mit Humor geschrieben. Also der Autor macht sich in keiner Weise lächerlich, ganz im Gegenteil. Er sagt, Menschen, die wirklich psychisch krank sind, die brauchen Hilfe und die sollen sie auch erhalten. Aber nicht alles, was unter psychisch krank läuft, ist auch tatsächlich so. Ich möchte noch kurz auf die Homepage noch einmal eingehen, www.pro-homine.at des Vereines Pro Homine. Da finden Sie ebenfalls Literaturangaben, wann und wo sich unsere Selbsthilfegruppen treffen. Und Sie finden sogar einen Link zu Radio Maria, wo die Sendungen, die ich bisher gestalten durfte, auch aufgelistet sind.
Ja, danke dir, lieber Ewald, für die heutige Sendung. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, Sie hörten heute die Lebenshilfesendung zum Thema psychisch krank, was nun mit Magister Ewald Kreuzer.